Doppelstunde Sport.
Wunderschönen guten Abend. Ich bin Markus Herwig und ich finde es herzerwärmend, ja, dass Sie wieder dabei sind bei der mittlerweile dritten Doppelstunde Sport hier auf Detektor FM. Und wir haben hier in den letzten zwei Wochen ein paar Mails bekommen. Warum bitte schön wird denn dieser schöne Name Doppelstunde ständig genannt, aber unser schmuckes Programm dauert nur von 20 bis 21 Uhr. Das, und da sind wir dann auch mal direkt mittendrin in der Erklärung, kann am besten der Mann euch erklären, der hier neben mir im Studio steht. Benny Zander, grüße Sie.
Hallo Markus.
Benny, wieso Doppelstunde und warum von 20 bis 21 Uhr?
Ja, ist doch ganz simpel. Also der Name Doppelstunde ist wörtlich zu nehmen. Ein Doppel für eine Stunde sozusagen. Markus und ich von 20 bis 21 Uhr macht am Ende die Doppelstunde. Aber die hat's auch heute wieder in sich.
Aber natürlich hat's die in sich. Eine Menge Zeit haben wir nicht. Deswegen müssen wir jetzt mal direkt hier losstarten. Was genau wir heute für Sie bereit haben in der Doppelstunde Sport, verraten wir dann gleich. Wobei, ein Thema kann ich ja jetzt schon mal verraten. Roller Girls. Ja, damit haben Sie jetzt nicht gerechnet. Roller Girls, Benny. Ich hab's ja gerade gesagt, Roller Girls werden heute ein ganz, ganz großes Thema sein hier in der Doppelstunde Sport. Und wenn wir jetzt ein Fenster hätten in die Wohnstuben unserer Hörer, dann würden wir vor Fragezeichen definitiv die hochgezogenen Augenbrauen nicht finden. Erklär doch mal, was sind Roller Girls?
Ja, ist gar nicht so schwer. Roller Girls sind generell einfach mal erstmal eine Gruppe von Frauen, in unserem Fall dann aus Leipzig, die die schöne Sportart Roller Derby betreiben. Das dürfte jetzt nicht so wirklich für viel Klarheit gesorgt haben. Roller Derby ist, mal kurz überlegen, wie ich das am besten beschreibe, ja, so eine Mischung aus Eisschnelllauf, würde ich mal sagen, und Football, das Ganze aber auf Rollschuhen. Ist so ein bisschen vergleichbar mit Bahnradfahren, eine ziemlich verrückte Geschichte. Es geht darum, Punkte zu sammeln, allerdings mit heftigstem Körpereinsatz. Sehr interessant. Und unser Kollege Andi Bischoff, der hat sich das Ganze mal angeschaut.
Das ist gut, dass wir das nachher mal hören, denn ich habe es überhaupt nicht verstanden. Aber wir kommen heute nochmal zu den Roller Girls dann mit Andreas Bischoff. Aber wir haben ja nicht nur die Girls, sondern auch die Boys hier heute im Programm, nämlich aus Hamburg. Aber vielleicht sollte der Hamburger Sportverein die Fußballmannschaft mal die Damenmannschaft ranlassen, denn was die Burschen da von Trainer Bert van Marwijk aktuell in der Bundesliga anbieten, das ist echt unter aller Sau. Und gleich am Telefon dazu HSV-Experte Stefan Grothoff hier.
Also, zähle ich mal zusammen, wir haben Roller Girls, ja, wir haben den HSV, was ist mit den großen fünf Ringen?
Jetzt mal nicht so ungeduldig, kleiner Benny. Ja, kommt doch alles, Imke Duplitzer hören wir nämlich nachher noch, die hat schon fünfmal unter den fünf Ringen um Medaillen gekämpft. Fechten ist ihr Sport, aber ihre Zunge ist manchmal sogar schärfer als ihr Degen. Sochi, die Rolle und politische Stellung Russlands und auch ihr privater, da homosexueller Bezug zum Sport werden da Thema sein. Aber zuallererst, da verneigen wir uns natürlich auch vor großen Leistungen großer Sportler. Ich verneige mich hier gerade, Benni, du verneigst dich überhaupt nicht. Jetzt verneig dich doch endlich mal vor,
Der Rücken wieder.
Vor Felix Loch und Maria Höfel-Riesch nämlich. Die waren nicht zu schlagen bei den Olympischen Spielen. Und Benni, damit haben wir ja die Vorgabe des DOSB-Generaldirektors fast im Sack.
Ja, ja, zwei Medaillen sind es schon. Fehlen nach Adam Riese oder eben nach Generaldirektor Michael Vesper. Ja, nur noch, kurz zu rechnen, 28.
Wir möchten gerne das Ergebnis von Vancouver wieder erreichen, wo wir 30 Medaillen, 10 goldene, 13 silberne und 7 bronzene erreicht haben. Das möchten wir wieder erreichen, wohl wissend, dass das ein sehr ehrgeiziges Ziel ist.
Ja, ehrgeizig, mal ehrlich, Herr Herwig, das klappt doch nie im Leben.
30 Medaillen soll die deutsche Mannschaft wieder erreichen. Also ich hoffe, das klappt einfach mal nicht. Denn ja, also ich finde ja, dieser Leistungsgedanke und das, was da an Fördermitteln am Ende dahinter steht, das ist für den Sport nicht so richtig gesund, aber das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Trotzdem, wenn du mich fragst, 30 Medaillen plus X bei den Olympischen Winterspielen, ein völlig überzogenes Ziel, keine Chance. Was denkst du?
Ja, also ich denke, die schaffen das schon. Ach so, also der HSV, 30 Punkte plus X sollten drin sein, aber dazu, da hören wir ja dann gleich noch ein bisschen mehr.
Ganz genau. Gleich nämlich reden wir mit Stefan Grothoff über den taumelnden Bundesliga-Riesen Hamburger Sportverein. Die Doppelstunde Sport auf Detektor FM und wir kommen jetzt zum Fußball und da müssen wir geradezu über den Hamburger SV sprechen, denn da geht's seit den letzten Tagen und Wochen drunter und drüber. Nach 6 Bundesliga-Pleiten in Folge steht man nun in der Tabelle auf dem vorletzten Platz und am Samstag, am vergangenen, da wurden einige Spieler von den eigenen Fans attackiert. Gestern, da gab's dann eine 8-stündige Krisensitzung, allerdings ohne Auswirkungen und ohne Ergebnis. Und wir fragen mal nach bei Stefan Grothoff von Sport 1 FM. Stefan, grüße dich erstmal.
Hallo, grüße euch.
Hallo Stefan.
Stefan, du bist da oben im hohen Norden ganz nah dran am HSV. Ist der Hamburger Sportverein überhaupt noch zu retten?
Ja,
Das ist die zentrale Frage und die beschäftigt nicht nur mich, die beschäftigt hier so ziemlich alle im gesamten Umfeld des HSV. Ja, es sieht im Augenblick nicht danach aus, als ob der Verein aus eigenen Kräften irgendwie aus dieser Misere rauskommen kann, ne? Es wirkt schon ganz schön chaotisch, was da passiert. 8 Stunden Tag der Aufsichtsrat gestern Abend und dann kommt der Mediendirektor Jörn Wolf raus und es gibt eine dürre Mitteilung und die hatte den Kern: Es gibt nichts mitzuteilen. Man hat sich beraten, man hat analysiert, man hat mit dem Vorstand gesprochen und dann bleibt alles so, wie es ist. Das ist natürlich eigentlich dann in dieser Situation auch viel zu wenig. Denn das Letzte, was der HSV im Augenblick hat, ist Zeit zu verschenken. Das ist das große Problem. Also wenn man die sportliche Misere tatsächlich durch einen Radikalschlag beim Personal irgendwie versuchen will zu beheben, dann müsste das natürlich schnellstmöglich geschehen. Aber noch sind sie alle im Amt. Der Vorstand, der Sportchef, der Trainer, alle sind erstmal geblieben. Und dann geistert weiter quasi wie so ein großer Übervater der Geist von Felix Magath über allem. Also eine ganz unglückliche Situation. Das alles ist natürlich nicht dazu angetan, dass die Spieler Sicherheit bekommen. Also ich sehe ganz schwarz, Vorletzter gegen Letzter am kommenden Wochenende, der HSV zu Gast in Braunschweig. Und wer Braunschweig zuletzt gesehen hat in den letzten Partien, die spielen weiß Gott nicht wie ein Absteiger, der HSV schon.
Lass uns noch mal ganz kurz bei dieser 8-stündigen Krisensitzung von gestern bleiben. Hat man dieses mediale Echo da möglicherweise unterschätzt? Denn ich habe gestern Abend dann mal schön im digitalen Zeitalter bei Twitter nachgeguckt und da wurde der HSV in einer Lächerlichkeit dargestellt. Das ist doch ein Imageschaden sondergleichen gewesen.
Exakt, genau das ist das große Problem, aber das ist ja nun, ich würde mal sagen, das große Markenzeichen des HSV nach dem großen Sieg 83. Die zweite große Komponente in den letzten 30 Jahren ist, wie mache ich mich am besten lächerlich? So ist es. Es hat zu tun mit der Zerrissenheit des Aufsichtsrates. Dieses Gremium, 11 Mann stark im Augenblick noch, also immer noch viel zu viel, findet einfach keine Mehrheit für die eine oder die andere Lösung. Es gibt ein Lager, das will einen sofortigen Schnitt, alle weg. Karl Jarchow, der Vorstandsvorsitzende, raus. Hilke, der Marketingmann als Übergangsvorstand, mit drinbleiben, weil er die Zahlen kennt. Sportchef Kreuzer raus, Trainer Van Marwijk weg und dann Magath als starken Mann holen. Der soll bis zum Ende der Saison den HSV sportlich retten als Trainer und Sportchef in einer Person. Dann soll er Vorstandsvorsitzender werden. So erwünschen es diese Herren. Und das sind halt nicht die Mehrheit im Augenblick. Sie haben noch keine Mehrheit. Es wird halt eifrig gezogen an Strippen hinter den Kulissen. All das mit Ellbogenmentalität ist nicht schön, was da abgeht. Die andere Hälfte sagt, nein, nein, das können wir nicht machen. Wir wollen auch Magath nicht als Alleinherrscher haben. Man weiß ja, was dann passiert. Die Vereine haben alle viel Geld ausgegeben, wo er war. Das ist deren Argumentationslinie. Und so findet man überhaupt keine Mehrheit. Und wenn man keine Mehrheit für einen Wechsel findet, dann bleibt es erstmal alles so, wie es ist.
Lass uns mal reinhören beim Trainer. Bert van Marwijk, du hast es erwähnt, ist noch im Amt. Der hat sich heute auf einer Pressekonferenz zu diesen ominösen Vorfällen da in den vergangenen Tagen mal geäußert.
Es wird natürlich nicht einfacher. Das, was die letzten Tage passiert ist, das ist für mich auch ganz neu. Ich habe das Gefühl, wenn das so weitergeht, dass der Verein sich selbst zerstört. Und das ist unglaublich schade für so einen schönen Verein.
Ja, ja, der schöne Verein, du hast es gerade schon angerissen. Warum tritt deiner Meinung nach dieser so schöne Verein mit diesem gigantischen Potenzial in den letzten Jahren gefühlt von einem Fettnäpfchen ins nächste? Ist es nur der Aufsichtsrat, ist es die Struktur generell? Woran liegt's?
Ja, viele hausgemachte Fehler. Also der letzte Mann mit sportlicher Kompetenz bei diesem Laden war Dietmar Beiersdorfer. Der hat damals in einem internen Machtkampf mit dem Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann den Kürzeren gezogen. Seitdem gibt es eigentlich keine sportliche Kompetenz mehr beim HSV. Das ist nun auch schon ein paar Jahre her. Deswegen sind die Einkäufe, die danach kamen, alle samt und sonders nicht gut gewesen. Und es gibt vor allen Dingen keine sportliche Linie mehr. Dietmar Beiersdorfer hat halt damals vorgegeben, wie soll denn dieser HSV spielen? Welche Art von Fußball soll er machen? Mit dem Spielmacher damals Cardoso, wir erinnern uns, das ist eigentlich immer die übliche HSV-Spielweise gewesen, also um einen zentralen Mann rum, das haben andere ja auch gemacht. Das wurde dann alles vernachlässigt, jetzt ist Van der Vaart wieder da, aber die, die drumherum eingekauft worden sind, sind einfach nicht dazu da, um sich dann zentral um so einen Mann rum zu gruppieren und ein Spiel aufzuziehen, zum Beispiel. Dann hast du da Leute querbeet gekauft, wir erinnern uns an die Ära Frank Arnesen, da kam die halbe Ersatzmannschaft von Chelsea zum HSV, alles nichts gebracht, die kommen natürlich auch nicht vorwärts. Es gibt keine Linie, keine Spielweise, das ist die sportliche Komponente. Die andere Komponente ist halt ganz, ganz viel Profilneurose in den Gremien Vorstand und Aufsichtsrat. Da wird nicht zusammengearbeitet, da wird wirklich gekämpft um jeden einzelnen Meter Boden. Jeder hat eine andere Idee. Wenn man sich allein diese Ausgliederungsgeschichte anguckt beim HSV, Profiabteilung ausgliedern. 5 verschiedene Konzepte wurden da vorgestellt. Ob das gut ist für so einen Verein, das zeigt dann schon, wie viele Risse da durchgehen, wie viele Partikularinteressen es gibt. Und all das hat sich über die Jahre aufsummiert und jetzt steht der HSV also wirklich vor einer Situation, wo es weder sportlich noch in der, sagen wir mal, im Umfeld, im Vorstand oder im anderen Bereich dann noch miteinander geht.
Ja, und viel besser als diese gestrige Krisensitzung hätte man ja eigentlich auch die Situation beim HSV fast gar nicht zusammenfassen können. Das war beispielhaft. Also der Aufsichtsrat, ich fasse das jetzt mal zusammen, der Aufsichtsrat wollte entgegen seiner Zuständigkeit ins operative Geschäft eingreifen, indem er den Vorstand absetzt, um dann die sportliche Leitung rauszukicken. Dafür sollte, du hast es schon erwähnt, Felix Magath den kompletten sportlichen Bereich übernehmen. Für beides kam aber im Aufsichtsrat dann keine Mehrheit zustande und die Beteiligten, die verkrümeln sich dann nach 8 Stunden, nachdem alle Pressevertreter draußen warten, ohne Ergebnis auch noch durch die Hintertür. Geht's typischer HSV?
Nee, das ist exakt die Situation. Also wenn du das jetzt nur geschildert hättest, ohne Bezug und mich gefragt hättest, welcher Verein ist das, hätte ich dir sofort, und ich glaube viele Fußballfans in ganz Deutschland, sagen können, mir tut's extrem leid für, das sage ich wirklich ganz, ganz ernst, für alle HSV-Anhänger und alle die, die wirklich mit diesem Verein leben und denen er was bedeutet, weil die müssen fast ohnmächtig mit ansehen, wie da also ein wirklich traditionelles Gebilde, ein ganz hohes Gut in der Fußball-Bundesliga so unglaublich ramponiert wird. Da kann ich schon wirklich viele Tränen im Stadion verstehen und man kann da wirklich nur auf der Tribüne sitzen. Das ist wie eine entgleiste Achterbahn, du hängst drin und kommst da nicht raus, musst dir das alles angucken. Das ist wirklich schwer. Ich kann dir aber auch nicht erklären, warum es nicht miteinander geht. Offenbar sind die Lager da so zerfahren. Deswegen ist dieser Grundgedanke, mit einem riesigen Befreiungsschlag diesen gordischen Knoten zu zerdeppern, also sprich dieses Modell Magath, vielleicht gar nicht mal so das Allerverkehrteste in der momentanen Situation. Es birgt andere Gefahren und Risiken, gar keine Frage. Aber dass es überhaupt diskutiert wird, dass es ernsthaft in Erwägung gezogen wird von handelnden Personen in diesem Laden, zeigt eigentlich, wie weit es gekommen ist.
Nun heißt es so oft, es muss jetzt mal was passieren, damit der HSV wieder dahin kommt, wo er hingehört. Aber wo gehört er denn eigentlich hin? Also besser als das untere Tabellendrittel ist ja momentan absolut nicht realistisch.
Nee, aber wo er hingehört, das meint natürlich was völlig anderes. Wenn man sich die Strahlkraft des HSV anguckt, die ja ungebrochen ist, die tatsächlich wirklich immer noch da ist. Ich meine, da sind selten weniger als 54.000, 55.000 Leute im Stadion, egal welches Bundesligaspiel da ist. Wenn man da mal anguckt auf dem Parkplatz, wo die Fans herkommen, das ist schon sehr weites Einzugsgebiet. Das ist nicht nur der Norden an sich mit Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und anderen Ecken Norddeutschlands. Das geht schon sehr viel weiter. Da kommen auch viele Dänen, da kommen viele Nordeuropäer noch, Schweden haben wir viele dabei. Das ist schon ein Verein mit einer ungebrochenen Tradition und Strahlkraft. Aber das ist ja das Schlimme. Man macht einfach gar nichts daraus, weil man sich selber ständig ins Knie schießt. Wo gehört er hin? Der HSV gehört vom Konzert der Großen her sicher oben unter die ersten 6, wenn man sich anguckt, was sind große Vereine, was sind langjährige Mitglieder dieser Liga. Aber sportlich gebe ich euch völlig recht. Da steht er exakt da, wo er hingehört im Augenblick. Und das ist ja das große Problem. Wenn tatsächlich der Abstieg drohen sollte in die zweite Liga, wird es für so einen Verein mit diesen Strukturen auch extrem schwer, da sofort wieder hochzukommen.
Ne? Ja, also da gibt es ja ein ganz prominentes Beispiel, ein Bruder im Geiste sozusagen, der erste FC Köln, der ist abgestiegen, exakt. Dann dachte man, ja, man konnte wieder raus und dann ist man ja der große erste FC Köln und jetzt ist man die Fahrstuhlmannschaft schlechthin.
Völlig richtig, exakt. Das ist genau richtig analysiert. Da ist es zu sehen, dass es eben nicht so einfach ist, mal eben einmal Zwangsabstieg. Es gibt ja auch viele, die sagen, na mal schnell gesunden in der zweiten Liga, alles entrümpeln, gesund schrumpfen und wieder hoch. Nein, das ist eben nicht so einfach. Und die Lücke zwischen erster und zweiter Liga wird ja von den Finanzen ja auch immer größer. Das heißt, da dann Anschluss zu fassen und wieder zu bekommen, ist relativ schwierig. Also ein Abstieg in die zweite Liga ist, glaube ich, das Schlimmste, was dem HSV passieren könnte. Da sind sich auch hier im Umfeld alle einig, auch alle Kollegen hier in Hamburg. Das kann es nicht sein. Also muss man um jeden Preis versuchen, diesen Abstieg zu vermeiden. Und da taucht halt mittlerweile die Frage auf, ob Bert van Marwijk, der sehr unglücklich agiert hat in den letzten Wochen, tatsächlich der Richtige ist. Vize-Weltmeister ist aber kein Abstieg.
Tja, das werden wir unter Umständen erleben, wenn er denn noch viele Wochen da bleibt. Mal gucken, wie viele Krisensitzungen es noch gibt. Gib uns zum Abschluss mal noch eine kurze Einschätzung von dir. Du hast die Risiken von Magath schon ein bisschen angesprochen, überfüllter Kader, wie auch immer, Geld rausgepulvert oder was auch immer man da bei den vorherigen Vereinen von Magath erlebt hat. Ist das trotzdem ein Risiko, was man eingehen sollte, oder ist der große Messias und Retter, als der jetzt da von vielen gefeiert wird, ist das einfach ein schiefes Bild, was gezeichnet wird?
Naja, es gibt so ein paar Fakten, die man mal zusammentragen könnte. Die Frage ist, was kann er denn auch falsch machen? Also schlimmer als jetzt kann es ja eigentlich gar nicht mehr werden. Der HSV ist ja schon auf Platz 17, jetzt geht es gegen den 18. Das wird Van Marwijk auf jeden Fall noch machen, wenn er das Spiel verliert, weil die Braunschweiger spielerisch einfach besser sind, und das müsste man von den letzten Partien her eindeutig so attestieren, dann ist wirklich ja gar nichts mehr an Land zu sehen. Da ist ja wirklich überhaupt keine Hoffnung mehr da. Und dann kannst du eben auch einen radikalen Schritt nur noch machen, der auch der Mannschaft signalisiert, jetzt kommt einer, der uns Selbstvertrauen einflößt, der Kämpfer ist, der auch eine ganz klare Linie hat, wo jeder Spieler sofort eine Anweisung bekommt, was er in Zukunft zu tun hat. Huub Stevens in 2007, ähnlich schlimme Situation beim HSV, hat damals den Abstieg vermieden, indem er seine übliche Botschaft, die Null muss stehen, tatsächlich an den Mann und an die Mannschaft gebracht hat. Das hat gewirkt. Sowas muss eigentlich auch wieder her. Du darfst auf gar keinen Fall mehr so viel Gegentreffer kassieren. Die haben die letzten drei Spiele je drei Gegentreffer bekommen. Also da, und Null gemacht, also nichts vorne hingekriegt. Das ist die Krux. Deswegen, ja, das kann eine Lösung sein, aber dieser Verein muss sich, wenn er jetzt mit einem ganz, ganz zwei, drei blauen Augen und kaputten anderen Sachen diesen Klassenerhalt schafft, dann muss er sich wirklich von Grund auf neu aufstellen. Sonst sehe ich da wenig Hoffnung. Aber ja, natürlich unter diesen Umständen kann Magath eine Lösung sein. Sollte die Mannschaft allerdings doch noch irgendwie einen Hebel oder einen Dreh finden mit den Fans zusammen und Van Marwijk jetzt einen Dreh finden, dann kann auch er am Ende derjenige sein, er hat ja heute in der Pressekonferenz versprochen, der den Klassenerhalt schafft.
Es sind ja noch ein paar Spiele und bis Mai, da wird noch eine Menge Wasser die Elbe runterlaufen. Vielleicht kann sich ja der HSV retten und das dann ähnlich machen wie letztes Jahr der FC Augsburg. Die standen auch kurz vor dem Abstieg und jetzt stehen sie richtig gut dabei. Im Fußball geht es ja manchmal ganz, ganz schnell. Danke dir auf jeden Fall, Stefan, dass du Zeit hattest heute Abend hier auf Detektor FM über die sehr vertrackte Lage des HSV mal ein bisschen ausführlicher mit dem Benni und mir zu sprechen.
Für euch immer gerne, Jungs.
Danke, tschö.
Schönen Abend.
Tschüss.
Die Doppelstunde Sport auf Detektor FM. Beach House war das gerade. Wäre ich jetzt auch ganz gerne. Aber wir beschäftigen uns hier mit Sport in der Doppelstunde am Montagabend immer zwischen 20 und 21 Uhr. Und wir beschäftigen uns ja auch mit Sportarten, die immer so ein bisschen beziehungsweise auch manchmal weit unterm Radar der öffentlichen Wahrnehmung fliegen. Roller Derby gehört dazu. Roller Derby. Das ist jetzt kein Moped-Rennen, zweier benachbarter Jugendgangs, sondern eine Vollkontakt-Sportart, die in den 70er Jahren mal einen Riesenhype in den USA auslöste und heute hierzulande von Mädels betrieben wird, die zwar mit ihrem Reizen nicht unbedingt geizen, aber die bestimmt keine Püppchen sind. Und Andreas Bischoff, der hat sich mal diesen interessanten Mix aus der Nähe angeschaut.
Donnerstagabend in einer Leipziger Schulsporthalle. 10 junge Frauen laufen im Kreis und machen sich warm. In der Ecke liegen allerdings keine Schläger oder Bälle, sondern Rollschuhe. Zum Ende des Aufwärms kommen dann die Rollschuhe zum Einsatz. Das sind keine Inline-Skates, sondern so ganz klassische Rollschuhe, wie man sie kennt, mit 4 Rollen. Was ist denn das Besondere an den Rollschuhen?
Das sind die Mega-Profi-Rollschuhe. Mit denen sind wir super schnell.
Die sind also tatsächlich schneller als Inline-Skates, obwohl die Rollen nebeneinander sind?
Es kommt immer darauf an, wer die fährt. Aber für unser Spiel sind die halt wichtig, weil du ganz andere Manöver mit denen fahren kannst.
Ihr legt euch jetzt hier ja außer den Rollschuhen auch alle noch so total viele Pads an. Was habt ihr denn alles für Schoner und für Schützer dabei?
Ja, das sind eigentlich Knieschoner, Ellbogenschoner, Handgelenkschoner, Helm und Mundschutz. Und das ist tatsächlich alles Pflicht. Also ohne darfst du gar nicht fahren. Das reicht nicht, wenn du ein Spiel spielst, dann lässt dich keiner auf dem Track, ohne das alles.
Plastikhütchen und Pylonen hat Danny jetzt in der Halle ein Oval abgesteckt und das kommt auch dann schon dem Track, auf dem die Wettkämpfe im Roller Derby stattfinden, relativ nahe. Hat zwar nicht dieselben Ausmaße, aber diese ovale Form ist typisch. Man nimmt also sehr viel Schwung auf den langen Seiten mit und versucht ihn dann durch die Kurven zu tragen, ähnlich wie beim Eisschnelllauf, um sich dann auch gegenseitig zu überholen oder eben auch umzurempeln.
Die Spielerinnen laufen jetzt zu viert hintereinander in der sogenannten Paceline. Das ist eine Formation, in der man im Spiel sehr gut Geschwindigkeiten machen kann. Das ist so ähnlich wie das Windschattenfahren beim Radfahren. Also eine läuft vorne weg und die anderen hinterher. Und jetzt auf Pfiff von Trainer werden sie zwei schnelle Schritte nach außen gehen. Das ist also auch ein Manöver, mit dem man dann im Spiel entweder jemand anderen, der schneller ist, der von hinten kommt, Platz macht oder auch sich jemanden mit Absicht natürlich in den Weg stellt. Denn Geschwindigkeit, das ist genau das, worauf es beim Roller Derby ankommt. Punkte können im Spiel nämlich nur erzielt werden, wenn eine Spielerin, die sogenannte Jammerin oder der Jammer, Spielerin des anderen Teams überholt und dafür dann Punkte bekommt. Und die Aufgabe der anderen vier Läuferinnen des Teams ist es, der Jammerin den Weg dafür frei zu blocken oder die gegnerische Jammerin eben genau daran zu behindern. Eine gewissermaßen Grundform beim Roller Derby ist Packfahren. Das heißt, die fünf Spielerinnen fahren zusammen in einer Gruppe. Sie berühren sich eigentlich fast alle gegenseitig. Also jeder hat zumindest an jeder Hand eine andere. Und dann lässt man sich so ein bisschen zurückfallen und wechselt mal durch. Auch wieder ähnlich wie beim Radfahren, so Kreiselfahren. Und das Ziel ist natürlich klar, je kompakter man ist, desto schwerer ist es, dafür jemand anderen da dazwischen zu kommen oder die sogar zu überholen. Und auch das muss natürlich trainiert werden und da kommt es sehr viel auf Koordination an. Also man muss schauen, wo bin ich selber, wie viel Kraft habe ich noch, wer lässt sich zurückfallen. Nicht trivial. Hier in der Übung sind es jetzt fünf Spielerinnen, die im Pack fahren und das sieht schon sehr martialisch aus. Also wenn ich mich hier auf die Bahn mal knie und die auf mich zurollen lasse, dann ist das durchaus was, wo man Angst bekommt. Ich gehe auch mal ein kleines Stück zur Seite. Und wenn man sich dann vorstellt, dass in einem Derby-Match acht Pack-Spielerinnen sind, dann kann man sich auch vorstellen, dass das durchaus wehtun kann, wenn man mit denen kollidiert.
Ich könnte auch gleich, wenn es möglich ist, schon mal nach hinten gucken. Weil hinten gucken ist auch immer ganz wichtig beim Derby. Jammer kommt rechts, Jammer kommt links.
Ne? Die Kommunikation, auf die der Trainer hier so viel Wert legt, die ist auch deswegen wichtig, weil wenn eine Spielerin aus dem Pack zurückfällt, dann ist das automatisch ein großer Punkt für den Gegner, also eine große Wertung. Und das ist natürlich was man absolut vermeiden möchte, dass durch einen eigenen Fehler oder Unachtsamkeit der Gegner zu Punkten kommt. So eine Art Eigentor quasi. Aufgrund der tiefen Derby-Position muss man hier auch zwischendurch immer wieder Lockerungsübungen machen, auch mal wieder ein bisschen aufrecht fahren, um die Muskulatur im unteren Rücken zu entspannen. Bald schon nach einer knappen Stunde Training geht das hier schon ganz schön an die Substanz. Und ehrlich gesagt, ich bin froh, dass ich nicht mitmachen muss. Wirklich. Nachdem wir also bisher Lauf- und Bremsübungen hatten und Schwungübungen, geht es jetzt schon um Zielzonen und Trefferzonen. Hier wird sozusagen nochmal das Vollkontaktpotenzial von Roller Derby sehr plastisch. Die Mädels sind jetzt aufgereiht über den ganzen Kurs und jeweils eine Spielerin muss an jeder anhalten und einen kleinen Bodycheck verteilen. Also so kann man natürlich auch Härte trainieren.
Achtet auf eure Ellbogen, dass die nicht mitgehen, weil es ist meistens an der... Dafür ein Ausschluss, also Ausschließungsgrund, dass er praktisch den Ellbogen mit draußen hat, der Schiedsrichter sagt, ey, scheiße, war ein Ellbogen. Obwohl das vielleicht nicht der Ellbogen war, ne? Sondern einfach nur so danach gependelt ist. Und ich als Schiedsrichter sage, Ellbogen, raus. Aber sie muss hinfallen. Also wenn der Ellbogen jetzt kommt, ne, zack, und es passiert nichts.
Nebenbei hat Trainer Danny, der selber auch Schiedsrichter beim Roller Derby ist, hier auch noch ein bisschen Regelkunde eben gemacht. Und auch das ist für die Riot Rockets wichtig. Sie haben zwar noch kein Pflichtspiel gemacht, aber das steht demnächst an. Und das geht natürlich nur, wenn man auch weiß, wofür es Punkte gibt und was abgepfiffen wird. bei den Schulterchecks, die der Trainer gerade vorgemacht hat, geht es halt wirklich darum, aus der tiefen Position heraus einen Treffer mit einer Wirkung nach oben zu erzielen beim Gegner. Weil wenn sich eine Spielerin auf Rollschuhen einen Check mit einer Bewegung nach oben einhandelt, dann pendelt sie natürlich aus und dann kommt sie aus ihrer Position raus. Und wenn man auf diesen Rollschuhen einmal in eine aufrechte Position kommt, dann zieht es die richtig unter einem weg. Ja? Die sind so ausbalanciert, dass man nur in einem tiefen Stand nach vorne kommt. Ansonsten machen die sofort eine Bewegung und man liegt auf dem Hintern und das ist genau das, was ja eigentlich mit so einem Check auch erzielt werden soll. Es ist jetzt 10 vor 10. Die Riot Rockets haben jetzt fast anderthalb Stunden trainiert und man merkt jetzt auch, dass die richtig Knülle sind von dem Roller Derby Training. Also die ersten haben auch schon so Krämpfe und man ist froh, dass man jetzt hier nochmal so bei den letzten Technikübungen ist, ein bisschen rückwärts laufen im Kreis. Mein vorläufiges Fazit: erstens, absolute Randsportart natürlich, ja, also das machen fast nur Amateurinnen und das ist so eine richtige Graswurzelbewegung, deswegen ist schon mal das Randsportkriterium erfüllt. Als Sport ist es unglaublich fordernd und vielseitig, das hätte ich wirklich nicht erwartet, es braucht unglaublich viel Koordination, Ausdauer, Kraft natürlich für die Checks, aber auch für das Laufen, ja, also wer mal versucht hat auf Rollschuhen 10 Minuten am Stück zu laufen und das so aus den Oberschenkeln rauszudrücken, dann natürlich die Technik, die Lauftechnik, aber auch die Kontakttechnik, also wie gibt man sich Schwung, wie spricht man sich als Team ab. Wenn Sie mich fragen, dann ist das so eine Mischung aus Eishockey, Radfahren, Eisschnelllauf. Also wirklich eine sehr fordernde Sportart mit sehr vielen Elementen und deswegen dauert das auch wie im Fall der Riot Rockets dann fast ein Jahr, bis man sozusagen kampfbereit ist, bis man auch Wettkämpfe machen kann, weil es einfach eine sehr komplexe und fordernde Sportart ist.
Ja, genau. Du schreist Riot als Typ, dann kommen wir schnitten.
3, 2, 1. Riot!
Riot! Geht doch!
Das A und O, finde ich, bei solchen Radiosendungen sind am Ende Interviews, ja, und vor allen Dingen Interviewpartner. Also es gibt sehr freundliche Interviewpartner und es gibt so griesgrämige Interviewpartner. Und zum Glück hatte ich bisher fast noch nie mit griesgrämigen Interviewpartnern zu tun. Ich kenne sie mehr so aus Comics und vom Hörensagen.
Und als Co-Moderatoren.
Und als Co-Moderator, ja, der griesgrämige Co-Moderator. Nee, aber es ist wirklich wahr, jetzt werdet ihr gleich eine Frau hören, die sehr, sehr freundlich ist, denn wir haben vorhin mit ihr sprechen dürfen über Skype. Das war wegen der Qualität eine sehr, sehr angenehme Geschichte. Das ist ein bisschen besser als über Telefon. Man mag es kaum glauben, aber Skype funktioniert einfach sehr gut im Radio. Und vorhin war Imke Duplitzer bei uns zu hören. Fünfmalige Olympiateilnehmerin im Fechten. Und Frau Dublitzer war sehr, sehr höflich und sehr, sehr freundlich und entsprechend haben wir natürlich auch erst einmal ganz höflich Sie begrüßt. Schönen guten Abend, Frau Dublitzer.
Hallo.
Frau Dublitzer, bevor wir in die Tiefen des Spitzensports einsteigen, müssen wir mal ganz kurz auf Sie persönlich zu sprechen kommen. Sie haben am vergangenen Wochenende beim Fechtweltcup eine Knieverletzung erlitten und sind im Viertelfinale gescheitert oder konnten da nicht mehr antreten. Wie geht's Ihnen?
Ja, ganz gut. Also es ist halt ein bisschen schmerzhaft, ist aber so, wie es aussieht, momentan nichts ab. Also da bin ich schon mal ganz froh drum. Wird wahrscheinlich so in meinem Alter ein oder anderthalb Wochen dauern, aber zum Weltcup-Turnier in Paris Ende Februar bin ich hoffentlich wieder fit.
Dann lassen Sie uns mal ein bisschen weggehen erstmal von Ihrem Sport und wir blicken mal gemeinsam so ein bisschen gen Osten ins russische Sochi. Da laufen seit Freitag ja die Olympischen Winterspiele. Ja, durchaus kritisch betrachtet, würde ich mal sagen. Was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie damals hörten, dass die Winterolympiade 2014 an Putins Russland geht?
Gut, das war ja damals noch, als es nach Putins Russland ging, war es ja noch ein bisschen eine andere Geschichte auch in Russland. Das muss man jetzt fairerweise sagen. Der wirtschaftliche Aufschwung war mitten voll im Gange und das war ja so ein bisschen so eine Art Vertrag zwischen Wladimir Putin und der russischen Bevölkerung. Er kann schalten und walten, wie er will. Und dafür ist aber, sage ich mal, ein wirtschaftlicher Wohlstand mit im Aufschwung. Die Bevölkerung partizipiert daran. Und da sah es noch nicht ganz so trübe aus. Das war zwar schon, dass man immer so ein bisschen gedacht hat, na, wo will denn der nochmal hin? Aber das sah noch nicht so ganz so trübe aus. Also richtig trübe sieht es ja, sage ich mal, erst so seit klar war, dass er den Medejew da einfach nur als Interimspräsident hingesetzt hat, damit er hinterher nochmal das Ruder übernehmen kann. Und wenn man dann schon sieht, dass jemand so einen politisch-taktischen Trick einfach wirklich, wirklich macht und sich da hinstellt, sagt, wieso, ist doch völlig legitim, da wird einem schon so ein bisschen anders. Also da habe ich dann schon gedacht, na, ob das jetzt mit Olympia noch alles so gut geht. Und ich meine, die Krönung war natürlich, als jetzt eben die wirtschaftliche Situation sich verschlechtert hat und er im Grunde genommen versucht hat, diese murrende Bevölkerung und auch diese aufkeimende Opposition durch dieses erstmal auch Agentengesetz zu diskreditieren und einzuschüchtern, wo es ja eben darum geht, dass NGOs durchsucht worden sind und dass Mitglieder von NGOs oder von der Opposition quasi als Agenten eingestuft werden und dann eben jetzt als neuer Höhepunkt das Homosexuellengesetz, wo man spätestens dann als IOC hätte sagen müssen, also vorher schon, aber dann also spätestens, also Leute, jetzt wird uns das ein bisschen heiß. Lieber Herr Putin, das ist alles schön und gut, aber das ist mit der olympischen Idee in dem Sinne nicht vereinbar. Und sie wollten diese Spiele ausrichten, sie wollten die haben und jetzt reißen sie sich mal ein bisschen am Riemen.
Ja, und diese zentrale Staatengewalt in Russland, die möchte eben gerne auch die komplette Kontrolle gerne behalten, sodass Sport und Politik möglichst nicht vermischt werden. Also auch die Sportler sollen sich ja politisch nicht äußern. Was halten Sie von dieser devoten Haltung, die die Sportler einnehmen sollen?
Also man muss auch da beide Seiten sehen. Es gab auch mal Zeiten, da hätte ich es eben nicht sonderlich en vogue gefunden, wenn rumänische Sportler gezwungen worden wären, zum Beispiel auch mit einem Plakat durch Stadion zu laufen, wie Love Ceausescu. Das wäre natürlich auch sehr verfehlt gewesen. Das Problem ist, dass sich eben gerade diese Politisierung und diese politischen Statements vom Athleten ja zum Beispiel jetzt wie in Peking oder in Sochi zum Ausrichter hin verschoben haben. Der Ausrichter instrumentalisiert diese Spiele und die Athleten können sich nicht wehren, weil sie werden dahin geschoben. Ich meine, der absolute Kirsche auf der Torte war dann, dass Norwegen mit Trauerflor gelaufen ist und sie dann eine Rüge vom IOC gekriegt haben, dass keine politischen Äußerungen oder persönlichen Meinungen oder sowas an der Wettkampfkleidung getragen werden dürfen. Ich meine, man muss sich überlegen, bei der Norwegerin ist der Bruder überraschend verstorben. Die war fix und fertig. Die haben im Ziel alle gestanden und geheult, weil die diesen Bruder auch kennen und wollten halt jetzt eben auch zeigen und ihm halt zu Ehren diesen Trauerflor tragen. Und da tickt dann das IOC so aus und da muss man einfach sagen, also Leute, das ist beschämend. Das hat nichts mit politischem Statement zu tun, da ist ein Mensch gestorben. Und da sieht man einfach auch, in welcher panischen Reaktion das IOC da jetzt drüber regelt, dass die Athleten ja nicht sich zu irgendwas äußern dürfen, weil es könnte ja jemand auf irgendeine ganz clevere Idee kommen und dann ihre schönen Propagandamaßnahmen da umwedeln sozusagen.
Nun haben Sie ja den Rahmen schon angesprochen, in dem man überhaupt noch Kritik äußern kann, wenn man es denn kann. Was mir da so immer durch den Kopf geht, kann man sich eigentlich eine eigene kritische Meinung, wie Sie sie zum Beispiel haben, im Spitzensport, wenn überhaupt, dann nur noch leisten, wenn man wirklich ein sehr erfolgreicher Athlet ist?
Ja, also sie müssen auf jeden Fall schon eine gewisse Leistung mitbringen und selbst die schützt sie teilweise nicht davor, dass wenn sie ein bisschen unbequemer sind, ihr Verband auch schon zusieht, dass sie jetzt nicht wirklich in Eitelfreude Sonnenschein leben. Und gerade, sage ich mal, bei solchen Geschichten wie das Internationale Olympische Komitee, da muss man halt als Athlet wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, weil das ist eben für jeden Athlet A auf der einen Seite ein sehr, sehr großer Traum. Für den Athleten ist das auch emotional einfach eine tolle Geschichte. Und es gibt eben dann viele Athleten, die halt lieber die Faust in der Tasche machen, weil sie sagen, sie sind auch wirtschaftlich davon abhängig. Für viele Randsportarten ist es einfach einmal alle 4 Jahre eine Bühne, auf der sie sich darstellen können, weil man muss halt auch überlegen, in vielen Bereichen wird die Sportförderung immer weiter zurückgefahren und da müssen halt Athleten auch einfach gucken, wie sie überleben. Das ist ein ganz einfacher Sachzwang. Nicken, lächeln, winken und vielleicht einen netten Sponsorvertrag kriegen oder halt unbequem sein und dann definitiv sicher sein, dass man da nicht in dieser wunderbaren Sponsorvertrag Lotterie mitspielt.
Nun sind Sie ja bekannt für Ihre durchaus kritische Haltung und klare Meinung zum Beispiel zu den Themen wie Korruption, wie Menschenrechte im Sport, wie Homophobie im Sport. Hört man Ihnen im Verband da eigentlich zu oder heißt es dann, ach, die schon wieder?
Ja, es ist mit Sicherheit ein sehr dickes Brett. Es gibt einige Menschen, die auch verstanden haben, dass das, sage ich jetzt mal, mein Fachverband und mein Dachverband, also der Fachverband der Fechterbund und der Dachverband der Deutsche Olympische Sportbund, dass sie einfach auch in vielen anderen Gesellschaftsbereichen jetzt mal anfangen müssen, Verantwortung zu übernehmen, weil sie eben unglaublich glaubwürdig werden. Ja, es ist eben einfach, der Deutsche Fußballbund hat sich da auch, sage ich mal, mit seiner Berliner Erklärung letztes Jahr so ein bisschen ein Ei gelegt, dass man da Katrin Müller-Hohenstein ankarrt, die dann diese wunderbare Tafel da in Berlin entblättert und eine tolle Veranstaltung eigentlich dazu macht und sie im Grunde genommen fast schon wieder entwertet, weil man leider darauf hinweisen muss, dass der Präsident des Deutschen Fußballbundes lieber mit Franz Beckenbauer an der FIFA-Tagung beim Stangl wird weilt. Da muss man an der Stelle einfach sagen, also von Berlin, da hätte man darüber nachdenken können, für diese Veranstaltung anzureisen, einfach um auch zu zeigen, dass man es wirklich ernst meint. Aber es sind so ein paar Sachen, die sich eben, sage ich mal, einfach bewegen, da muss man dranbleiben. Bequem ist es natürlich für die Verbände nicht und ich meine, das ist natürlich von den Verbänden, wenn man sich anfangen muss zu bewegen, natürlich immer nicht sonderlich kommod.
Eine ganz wichtige Thematik, die gerade zuletzt auch im Punkto Spitzensport immer wieder besprochen wurde, war durch Thomas Hitzlsperger zum Beispiel eben die Homophobie, wird jetzt im Zusammenhang mit Sochi nochmal tiefer beleuchtet. Könnte man sagen, dass das zumindest ein positiver Aspekt dieser Spiele ist, dass die Thematik jetzt mal ernsthaft auf dem Tisch liegt?
Also die Thematik liegt mit Sicherheit ernsthaft auf dem Tisch. Es ist halt die Frage, was man dann ernsthaft draus macht. Ja, also es ist mit Sicherheit jetzt eben auch zum Beispiel in Deutschland, man hat zum Beispiel gesehen, durch das Coming-out von Thomas Hitzlsperger ist diese Diskussion da. Man sieht aber auch auf der anderen Seite eben, dadurch, dass diese Diskussion da ist, gibt es auch immer genug Menschen, die einfach noch wieder da noch mehr verschreckt von sind. Ich denke an diese faszinierende Petition in Baden-Württemberg, die da durchs Netz war, gegen diese Vielfaltserklärung im Schulunterricht, wo man einfach sagt, man hat immer, also ich meine, ich bin ja selber betroffen, ich lebe ja nur mit einer Frau zusammen und ich habe da auch manchmal immer so ein bisschen das Gefühl, dass diese Diskussion immer in diesen Bereich geht, wenn jetzt Homosexuelle auch gleiche Rechte haben oder so, dass sich irgendwie Heterosexuelle davon bedroht fühlen, dass wir ihnen das Schnitzel vom Tisch ziehen, ja, also dass wir ihnen irgendwas wegnehmen. Das ist natürlich nicht so, aber es ist eben eine Diskussion, die gerade jetzt eben auch zum Beispiel im Bereich in Russland verstärkt geführt werden muss. Da muss man aber auch so ein bisschen sehen, durch den Zerfall der Sowjetunion, in der Sowjetunion galt Homosexualität immer noch als eine psychische Krankheit. Es gibt ja auch in Europa und in Deutschland immer noch Leute, die sagen, das ist eine psychische Krankheit. Also Leute, ich fühle mich mit meiner psychischen Krankheit sehr wohl. Ja, aber es ist eben einfach, da fehlt auch noch ein Stück Aufklärung, es fehlt ein Stück Offenheit, es fehlt dieser Prozess, der da passiert. Und der müsste natürlich von einer Regierung unterstützt werden. Wenn diese Regierung das natürlich sehr repressiv und eben genau als Sündenbock für viele und als Abreaktionsmöglichkeit für vielen Druck, der in der Gesellschaft ist, benutzt, gerade sowas wie Homosexualität oder andere Randgruppen, das ist natürlich tragisch. Das ist dann natürlich, da droht natürlich eher eine Druckentwicklung in die Steinzeit, als dass man einfach sagt, man lebt in einer Gesellschaft, die frei ist, wo jeder tun und lassen kann, was er will. Der Kölsche sagt immer so schön, jeder Jeck ist anders Jeck. Ja? Und da muss man halt einfach immer wieder darauf hinweisen und eben auch von vielmals die Leute, die in Russland diese Projekte haben, die Aktivisten, die da jetzt auf der Straße stehen, unterstützen.
Und haben Sie es ja gerade schon selbst angesprochen. Sie selbst haben sich vor über 10 Jahren geoutet. Können Sie mal ein paar konkrete Folgen beschreiben, die das Ihrer Meinung nach auf Ihre Karriere hatte?
Ja, das ist aus so einer Eigenschau immer ein bisschen blöd, da Sachen aufzuzählen, weil das heißt dann immer so, oh, guck mal, jetzt jammert sie. Das ist zum Beispiel jetzt ganz klassisch mal so die eine Geschichte, wo man sagen kann, du musst ab einem bestimmten Punkt dann einfach immer aufpassen, über was du dich beschwerst, weil dann heißt immer wieder so, ja, jetzt machst du wieder einen auf diskriminiert, ja, wo man dann sagt, ich mache nicht einen auf diskriminiert, aber ich bin diskriminiert. Aber das sind zum Beispiel auch solche Sachen, wo man dann einfach, es gab eine recht nette Geschichte, ein ehemaliger Sportdirektor von uns, da waren die Gay Games in Köln und die haben festgestellt, dass Schachspielen jetzt nicht so richtig dick läuft. Und dann haben sie halt, sind sie auf die Idee gekommen und haben mich gefragt, ob ich nicht einfach Fechten organisieren möchte, weil das bei den Eurogames eben auch schon mal da war. Und da bin ich dann zu unserem Sportdirektor gegangen und habe dann gefragt, ob sie nicht die Schirmherrschaft übernehmen möchten. Und unser Sportdirektor war mental ein bisschen abgelenkt und schripselte so an seinem Computer rum und meinte dann so, ja, wir haben ja für die Behindertenfechtweltmeisterschaft auch die Schirmherrschaft übernommen, da wird das wohl auch für die Gay Games gehen. Und dann habe ich erstmal so ein bisschen dumm geguckt, weil ich gedacht habe, was will er mir denn jetzt damit sagen? Ja, also ist das ihm überhaupt lästig oder wie oder wer oder was? Und in dem Moment, als ihm bewusst wurde, was er da rausgehauen hat und wie schnodderig und wie blöd das rüberkam, hat er dann, also wie blöd es eigentlich war, was es kann man nicht nur rüber, es war ja auch einfach blöd, was er gesagt hat er dann angefangen, verbal rumzustottern und ist knallrot geworden, also wie wirklich jemand, der ertappt worden ist. Und hat er, ja, so war das nicht gemeint und allem drum und dran. Und dann habe ich gesagt, okay, Klaus, danke, ich habe es verstanden, es ist genauso gemeint gewesen. Ja? Und das sind halt einfach so Sachen, wo man halt einfach merkt, es ist definitiv kein normaler Umgang. Es gab auch mal eine Szene im Deutschen Haus 2004, wo ein alkoholisierter Gast des Deutschen Hauses auf mich zukam, den ich definitiv nicht kannte, der mir dann den Arm um die Schultern legte und meinte, weißt du was, Imke, für eine Lesbe siehst du verdammt gut aus, soll ich dir mal meine Frau vorstellen? Wo ich schon wieder da, wo geht denn das jetzt hin? Ja? Und das sind halt alles so Sachen, wo man einfach immer wieder feststellt und denkt, also braucht man jetzt eigentlich nicht haben. Ne? Aber wie gesagt, das sind halt nur, das sind so kleine Randerscheinungen. Irgendwann hat man so einen dicken Pulli an, da geht man dann auch drüber, da nimmt einen das dann nicht mehr mit.
Kommen wir zum Abschluss nochmal zurück konkret zu Olympia. Sie sind ja nun doch, ging ja auch aus unserem Gespräch jetzt hervor, dem Ganzen ein wenig kritisch gegenüberstehend. Trotzdem wollen Sie 2016 in Rio noch ein letztes Mal antreten. Ist die Faszination für Olympia dann bei aller Kritik am Ende auch bei Ihnen einfach zu groß?
Ja, also man muss halt einfach sehen, also ich liebe meinen Sport und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ob das jetzt die Stadtmeisterschaften in Issel an der Knatter sind, wo man mit Menschen zusammen seinen Sport betreibt, die man toll findet und die den Sport toll finden um des Sports willen oder ob man zu Olympischen Spielen fährt. Olympische Spiele haben dann immer noch so ein bisschen so einen netten anderen Reizaspekt, weil das halt auch für viele einfach einen Kindheitstraum darstellt und den man sich dann erfüllen kann. Ich meine, wer strebt nicht danach, seine Träume zu erfüllen? Insofern hat Olympia dann noch diesen anderen Aspekt. Aber für mich ist das auch einfach ein Wettkampf, wo ich mit Leuten, die ihren Sport lieben, einfach den Sport ausübe. Und es gibt so Sachen, wo man sagt, okay, genialer Tag, Wettkampf ist so gelaufen, würdige Olympiasieger, alles mit drum und dran. Und das sind dann so Momente, wo man dann einfach abends sich gemütlich ein Getränk nimmt und nochmal den Tag Revue passieren lässt und einfach auch vielmals Freude empfindet. Selbst wenn der Wettkampf für einen selber jetzt nicht so sonderlich bombig gelaufen ist. Ich für meinen Teil ziehe da halt meine Motivation raus. Es gibt andere Athleten, die aus diesem ganzen Medienrummel und dieses Drumherum und mit allem drum und dran und deutsches Haus und Schwalala da ihre Motivation draus ziehen. Aber das ist, glaube ich, für jeden einfach, es ist ein besonderes Ereignis einfach.
Frau Doblitzer, das ist sehr nachzuvollziehen, dass Sie ja auch 2016 noch einmal angreifen wollen, dann in Rio de Janeiro bei den nächsten Olympischen Sommerspielen. Dafür wünschen wir Ihnen natürlich viel Erfolg. Und in den vergangenen Minuten ist ja auch Ihre Genesung schon ein kleines bisschen vorangeschritten, sodass wir hoffen, dass Sie dann auch möglichst schnell wieder auf die Planke kommen. Vielen Dank für das ausführliche Gespräch.
Dankeschön.
Tschüss.
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 Die Doppelstunde Sport auf Detektor FM am Montagabend geht zu Ende. Feierabend für heute. Ich schaue mal auf die Uhr. Wir haben es 20.57 Uhr und 32 Sekunden. Also in 2,5 Minuten ist die Stunde rum.
Ja, das ist in der Tat so. Und wir haben tatsächlich auch heute wieder ein bisschen was gelernt über Olympia, über den HSV. Wir haben viel gelernt von Imke Duplitzer, wie ich finde. Das war ein sehr launiges Gespräch. Und natürlich wollen wir auch die Roller Girls nicht vergessen. Die gibt es bei uns. Wie gesagt, wir machen ja unsere Hausaufgaben hier als Sportstundenlehrer. Die gibt es natürlich auf der Homepage wunderbar zum Nachlesen und übrigens zum Nachhören. Ja, Verzeihung, Herr Herwig, rollen Sie nicht so mit den Augen. Und es gibt natürlich auch eine längere Version nochmal des Imke Duplitzer Interviews, denn das war ja schon, obwohl es ein dicker Brocken war, nur die Krönung von allem, was wir mit ihr besprochen haben.
Genau, 13 Minuten haben wir eben gerade spielen können, aber auf der Seite, da findet sich dann noch ein ausführliches Gespräch, da haben wir auch noch einige weitere Themen angerissen. Das war's für heute, das soll es gewesen sein. In der kommenden Woche begrüßen wir Sie dann wieder hier auf Detektor FM zur Doppelstunde Sport, immer zwischen 20 und 21 Uhr. Und für heute verabschieden wir uns. Ich bin Markus Herwig und Benny Zander war auch für Sie am Mikrofon.
Schönen Abend! You are at the height of your game, aren't you? Would you not say that?